Arya. Was bedeutet der Begriff Arya? Warum wurde er so grausam missbraucht? Und was bedeutet er in Indien? Darüber möchte ich etwas sprechen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Woher kommt der Ausdruck Arya? Arya ist zunächst einmal ein Begriff aus der Sanskrit-Sprache und dort heißt er Arya. Und Arya heißt zunächst einmal Gastfreund. Also die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Arya und damit Arya ist Gastfreund. Jemand, der freundlich zu Fremden ist, der gerne fremde Menschen bei sich beherbergt und um das Wohlergehen seiner Gäste sich kümmert. Das ist zunächst einmal die Bedeutung von Arya, Gastfreund. Also sowohl im Sanskrit, als auch im Persischen, als auch in anderen altindischen Sprachen bedeutet Arya, eingedeutscht Arya, jemand, der freundlich ist zu Fremden. Wenn du darüber hörst, dann wirst du vielleicht etwas verwundert sein, vielleicht etwas lächeln müssen, denn natürlich, was heutzutage unter Arya oder eigentlich in den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts verstanden wurde, ist ja etwas ganz anderes. Der Begriff Arya hat später eine andere Bedeutung noch bekommen, nämlich edler. Ein edler Mensch wird so gesagt, ja, der freundlich ist und zu Fremden, jemand, der gastfreundlich ist, der ist edel. Wer eben nicht edel ist, der ist, oder wer kein Gastfreund ist, der ist auch kein Arya, kein Edler. So ist die spätere Bedeutung von Arya in den indischen Sprachen edler geworden. Und dann nimmt man an, dass Arya dann eine Selbstbezeichnung wurde von bestimmten Völkern, eben bestimmten Völkern aus dem Indogermanischen. Es gibt ja die Theorie, dass es verschiedene Volksgruppen gibt und da gibt es unter anderem die Indogermanen, auch Indoeuropäer genannt. Zu dieser Gruppe gehören eben zum Beispiel die Germanen, die ganzen germanischen Völker heute, die, kann sagen, die Schweden und die Norweger, Dänen, die Engländer, die Deutschen, das sind so einige der wichtigen germanischen Völker. Genauso gibt es die Kelten und zu den Nachfolgern der Kelten würde man heute auch die Franzosen zählen, die Iren, vielleicht die Waliser, ein großer Teil der Spanier, manche in Norditalien, manche auf dem Balkan und so weiter. Und dann gibt es die slawischen Völker, also die Russen und die Polen und die Serbokroaten und die Tschechen und die Slowaken und die Bulgaren und viele mehr. Und dann gibt es zusätzlich die arischen Volksstämme und das waren die Perser, die sogenannten die Irano-Arier und diejenigen, die nachher nach Indien eingewandert sind, die Indo-Arier. Und so nimmt man an, dass Arya dann eben auch der Name war eines Volksstammes, eben einer Volksgruppe, die in Persien und in Indien eingewandert sind, vermutlich zwischen 1800 vor Christus bis 1200 vor Christus in Persien und vermutlich zwischen 1600 vor Christus und 800 vor Christus in Indien. Und so wird manchmal angenommen, es gibt die arischen Völker in Indien, die etwas hellhäutiger und größer sind, und es gibt die sogenannten dravidischen Inder, das sind die mehr dunkelhäutigen und etwas kleineren, die insbesondere in Südindien mehr da sind. Natürlich, die Inder heutzutage haben sich auch vermischt, und so dass man nur sagen kann, wie viel Prozent der Gene stammen von hier und stammen von dort. Also, erste Bedeutung von Arya war Gastfreund. Zweite, edel. Und wenn man zum Beispiel in der Bhagavad Gita den Ausdruck Arya findet, dann ist dort entweder edler mit gemeint und damit inbegriffen jemand, der ethisch handelt und Gastfreundschaft ist mit einbezogen. Wie wurde der Begriff Gastfreund, edel oder dann Selbstbezeichnung einer Volksgruppe zu einem Begriff, der im Nationalsozialismus so grässlich missbraucht wurde? Das ist ein langes Thema und es gibt eine Richtung, die nennt sich Ariosophie. Das ist eine Weltanschauung und eine Philosophie, letztlich eine abirrende Philosophie, die im 19., 20. Jahrhundert entstanden ist. Letztlich einer namens Chamberlain war der einer, der dort besonders wichtig war. Und es gibt auch einen Eintrag in unserem Wiki, der nennt sich Ariosophie und das erklärt das Ganze. Jedenfalls gab es im 19. Jahrhundert zum einen eine Indien-Begeisterung und es gab zum anderen auch die sogenannten Sozialdarwinismus, es gab die Rassenlehre und es gab die Theosophie und all das zusammen hat sich zu einem furchtbare, schlimme Weltanschauung zusammengebastelt. Gab es eben zum einen die typisch westliche Vorstellung, dass der weiße Mensch allen anderen überlegen ist. So entstand die Rassenlehre. Und die begründete sich auch aus dem Darwinismus, wo man dachte, so wie es auf den Tieren weiterentwickelte Tiere gibt und der Mensch das höchstentwickelnde Tier, gibt es auch unterschiedliche Rassen und da ist der weiße Mann natürlich der am meisten entwickelt ist. Und dann kann man überlegen, das Ganze könnte man ja jetzt auch noch mit Spiritualität verbinden. Da gab es dann die Theosophie und dort hat man irgendwo gedacht, anstatt dass das Individuum sich weiterentwickelt, entwickeln sich Rassen weiter. Und so gibt es die weiße Rasse und die weiße Rasse in ihrer Reinstform sind eben die Arier, weil es eben auch in Indien Arier heißt, eben edel, ethischer Mensch. Und das wird dann als Bezeichnung gebraucht von einem reiner Rasse. Und so wurde dann plötzlich gesagt, nicht nur die Nordinder und die Perser sind Arier, sondern alle sind Arier, die irgendwo weiß sind. Und die Germanen sind eigentlich die allerarischsten. Und dann wurde gedacht, dass alle Probleme kommen aus einer Vermischung der Rassen und man sollte die Rassen reinhalten und dann wäre alles gut. Jetzt hat sich diese Form von Ariosophie, die zunächst einmal nicht kriegerisch ist, noch dazu vermischt mit einem anderen Form von Darwinismus, wo man genauso, der wurde auch so interpretiert, dass Evolution ist der Kampf ums Überleben und letztlich Survival of the Fittest, Kampf der Arten und derjenige, der am stärksten ist oder am besten an die Umweltbedingungen angepasst ist, der gewinnt. Und so entstand dann eben auch die Vorstellung, dass nicht nur Tierarten gegeneinander kämpfen, sondern auch Menschen untereinander kämpfen, Rassen untereinander kämpfen. Und so geht es um das Überleben auf diesem Planeten. Und so wurde auch gesagt, die Arier sind die Fortgeschrittenen, die anderen sind die weniger Fortgeschrittenen. Und wenn die Arier gewinnen, dann wird alles gut sein. Und so wurde der Kampf der Nationen, Kampf der Rassen proklamiert und das alles ist dann zu dem Wüstenprogramm der Nationalsozialisten geworden. Und so ist ein Begriff, der eigentlich Gastfreund, edler, ethischer Mensch heißt und eine Selbstbezeichnung war von bestimmten Völkern in Nordindien und Iran, Persien, irgendwann zu einem Kampfkonzept in Europa geworden, was es ja nicht nur in Deutschland gab, es gab das auch in Amerika, es gab es auch in England, es gab es in Deutschland, es gab es in Schweden und es gibt es übrigens auch heute noch in Teilen von Amerika. Da gibt es durchaus rechtsradikale Gruppen, die weiter den Begriff Arier so ähnlich verwenden. Gut, nur in Deutschland ist es eben durch Hitler zur Herrschaft des Nationalsozialismus gekommen, in dessen Namen dann grausamste Verbrechen entstanden sind. Genauso gab es ja auch den Missbrauch der Swastika. Swastika, auf Deutsch Hakenkreuz, ist eigentlich ein Symbol des Wohlwollens. Swasti heißt Glück, heißt Wohlwollen. Swastika heißt das, was Wohlwollen ausdrückt. Wenn man einem Menschen Wohlwollen sagen will und sagen, du hast von mir nichts zu befürchten, dann kann man ein Swastika zeigen. Es gibt in Indien drei Gottheiten, die in besonderem Maße Swastikas haben. Das ist Lakshmi, Saraswati und auch Ganesha. Und da sind die drei Gottheiten, die am wenigsten kriegerisch sind. Swastika heißt, ich werde nicht kämpfen. Ich werde freundlich sein, ich werde mitfühlend sein, ich will dir Gutes. Auch das ist durch die Nazis, genauso wie der Begriff Arya, Gastfreund, vollkommen ins Gegenteil umgewandelt worden. Ja, so weißt du etwas mehr über den Begriff Arya und warum man ihn natürlich im Deutschen heute nicht mehr verwenden darf, genauso wie wir auch bei Yoga Vidya die Götterbilder von Saraswati, Ganesha und Lakshmi typischerweise etwas abwandeln. Wann immer dort eine Swastika da ist, also ein Hakenkreuz, dann übermalen wir das zum Beispiel mit dem Symbol für Om, was ja auch ein Symbol des Wohlwollens und der Einheit und Verbundenheit ist. Wenn du mehr wissen willst über Yoga im Nationalsozialismus, dann schaue auf wiki.yoga-vidya.de und im Suchfeld schaue nach Nationalsozialismus. Du kannst auch nach Hakenkreuz schauen, nach Arya und nach Swastika. Und so erfährst du noch mehr über altindische Symbole und wie sie leider von den Nazis gründlich missbraucht wurden.